Herzlich willkommen zum neuen Artok Neumarkt aus der Galerie Kunst Hermann.
Wir begrüßen heute Klaus Schuppe, einen der beiden ausstellenden Künstler der aktuellen Ausstellung. Und ich freue mich, dass Klaus Schuppe heute hier ist. Zur Person: Klaus Schuppe ist ein Lauterhofener Künstler. Lauterhofen liegt zwischen der Galerie Stadt Neumarkt und Amberg. Und Klaus Schuppe ist 1964 geboren und lebt seit über 30 Jahren in einem alten Baderhaus in Lauterhofen, das natürlich auch ganz groß seine Arbeit mit beeinflusst.
Los geht's mit unserem Kunstpodcast aus dem Herzen von Neumarkt mit und von Thomas Hermann und mir, Sabrina Kalcher. Lieber Klaus, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo.
Sag mal, was wolltest du als Kind werden, wenn du mal groß bist? Wolltest du schon immer Künstler werden?
Gute Frage. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Also die Kunst war mir eigentlich als Kind schon sehr wichtig. Ich war eigentlich als Kind schon Künstler. Ich habe bloß nie damit aufgehört. Viele Leute machen das ja leider, dass sie irgendwann mit dem Malen aufhören, obwohl sie als Kind alle malen oder irgendwas basteln. Also von daher wollte ich wahrscheinlich schon immer Künstler werden, ja.
Du bist einfach dran geblieben, kann man das so sagen. Ja. Ich finde es ganz spannend, bei der Vernissage haben wir erfahren, dass Thomas im gleichen Jahr die Galerie Kunst Hermann hier gegründet hat, als du auch dein künstlerisches Arbeiten fokussiert hast. Kanntet ihr beiden euch damals schon oder habt ihr euch erst später kennengelernt?
Wir haben uns später kennengelernt, 1992 als blutjunger Galerist, also ich bitte das blutjung nicht falsch zu verstehen, ich war damals 32 Jahre alt und habe mich am Anfang mehr auf die klassischen Künstler verlegt und dann sind im Laufe der Zeit immer mehr Künstler dazugekommen, die auch im Umfeld von Neumarkt oder aus Neumarkt sind, unter anderem Bernhard Maria Fuchs bereits 1993. Klaus habe ich kennengelernt über die Arbeit des Kunstvereins, des Kunstkreis Jura. Und ich hatte mich da Mitte der 90er Jahre engagiert. Und ich denke, seitdem kennen wir uns auch, arbeiten miteinander, tun wir, also jetzt in der Galerie, über den Kunstverein schon länger, wo ich ja dann später auch die Vorstandschaft übernommen habe. Und das erste Mal ausgestellt habe ich dich, Klaus, bei mir hier in der Galerie vor sechs Jahren und einmal auch im Raumberg Neumarkt mit einer großen Einzelausstellung und seitdem arbeiten wir also immer wieder auch zusammen.
Okay, wir stehen ja gerade hier mitten in der Ausstellung mit den Werken von Klaus Schuppe und auch von Hans Pattes. Thomas, hol doch bitte unsere ZuhörerInnen mal kurz ab und beschreib, was hier so um uns rum zu sehen ist.
Ja, beschreiben, was um uns zu sehen ist. Es ist, Bilder zu beschreiben, ist immer eine der schwierigsten Aufgaben, die es überhaupt gibt.
Deswegen kriegst auch du die.
Ja, ich würde es gerne an Klaus weitergeben, aber ich versuche es mal. Er kann mir ja dann mithelfen. Klaus Schuppe ist ein Maler. Ja, Maler stellt man sich sofort irgendwelche Ölbilder vor oder irgendwelche Acrylbilder mit vielen Menschen und alles Mögliche oder abstrakte Bilder. Er ist jetzt nicht nur ein Maler, sondern man muss seine Arbeiten stark differenzieren. Also vielleicht auch über seine Arbeitsweise, mit was er macht. Also seine Arbeiten entstehen unter einer breiten Palette von Materialien und von Werkzeugen. Darunter ist Holz, Ruß, Erde, Farben, Kettensägen, Flammenwerfer und digitale Bildbearbeitung. Wenn man das jetzt so hört, kann man sich wiederum nichts vorstellen. Also schauen wir doch einmal, was diese Ausstellung von Hans Pattes und Klaus Schuppe ausmacht oder was sie zeigen. Es sind Brandobjekte. Brandobjekte sind auch im Kleinformat, wie zum Beispiel 20x20, bis hin zu großen Brandobjekten, die von 30, 40 Zentimetern Breite bis über 2 Meter Höhe gehen. Diese Brandobjekte sind wirklich mit dem Flammenwerfer behandelt und bilden einen Teil der Ausstellung. Ein anderer Teil der Ausstellung sind seine Kraftfelder. Also wirklich schon fast magisch zu nennen, die Arbeiten, die voller Farbe, meistens verwendet er Rot oder Grün. Und gerade in dieser Ausstellung ist es ziemlich gleich stark gewichtet und die auch mit Ruß bearbeitet sind. Also das Feuerelement spielt immer eine Rolle. Und dann gibt es noch kleinformatigere Arbeiten auch. Das sind teilweise digital bearbeitete Fotografien, die dann auch übermalt sind oder auch als Hintergrund wieder für seine Kraftfelder dienen. Das ist ein kleiner Versuch, das zu zeigen oder zu hören zu lassen und zu zeigen, was Klaus Schuppe hier in dieser Ausstellung zeigt.
Das hast du super formuliert. Das eine, was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass die Brandobjekte, glaube ich, muss man jemanden, der sie nicht vor sich hat, so beschreiben, dass die ein Stück weit von der Wand weghängen. Also da sind so Abstandhalter hinten dran montiert. An die leuchtrote Bemalung auf der Rückseite und dadurch, durch die Abstandhalter, trifft also Licht dahinter auf die Wand und reflektiert das, die Rückseite, die rot bemalt ist, sodass ein Schein um das verbrannte Holz entsteht oder in den Durchbrüchen ein roter Lichtschein zu sehen ist, der also irgendwie noch die Glut, die beim Verbrennen zu sehen war, und dass die noch irgendwie spürbar ist. Es ist natürlich ein Fake, es ist natürlich keine echte Glut, aber ich will, dass die Energie, die Vorderseite von dem Holzteil ursprünglich mal verbrannt hat, eigentlich irgendwie zerstört hat oder zumindest böse auf die eingewirkt hat, dass diese zerstörerische Wirkung der Flamme auf eine positive Art und Weise durch die optische Wärme sichtbar bleibt.
Ja, das ist ganz spannend, auch mit den Brandobjekten. Also zum einen sind sie natürlich völlig ungefährlich für die Wand, wie du gesagt hast. Aber das ist ja auch eine ganz besondere Technik, mit der du da arbeitest. Kannst du uns einen kleinen Einblick in den Prozess geben, wie die entstehen?
Ja, also zum einen, also ich hole jetzt ein bisschen aus. Die Brandobjekte sind eigentlich aus Skulpturen entstanden, die ich früher eigentlich schon immer gemacht habe. Also als die Brandobjekte noch nicht gegeben hat, habe ich quasi nur Malerei und Skulpturen gemacht. Die Skulpturen waren immer Holzstücke, die, weil ich mit Holz heiz im Atelier, vorm Ofen kehrt gemacht haben, weil ich das Gefühl gehabt habe, da steckt irgendwas drin. Also ein Körper, ein menschlicher Körper, meistens ein menschlicher Oberkörper. Das ergibt sich bei gespaltenem Brennholz eigentlich dadurch, dass da die Äste immer wie so Armansätze rauswachsen. Und die Holzteile, die dann irgendwie an menschliche Körper erinnern, habe ich mir gedacht, nee, die heize ich jetzt nicht ein, sondern aus denen mache ich Skulpturen. Und diese torsoartigen Skulpturen habe ich dann immer auf einem Eisenstab in einem Betonsockel stehen. Das war irgendwie das Konzept. Und an der Stelle, wo das Holz mit dem Eisen verbunden wird, also das wird mittels Schrauben im Holz an den Metallstab angeschweißt und durch das Schweißen wird das Holz heiß und dann wird es verkohlt. Und das war die Idee, die Geburt der Idee, mit der Flamme zu arbeiten, weil ich ich verbrenne Holz, damit es mir Wärme gibt. Und wenn ich draußen ein Kunstwerk mache, dann brennt es plötzlich auch an. Und das war dann eigentlich die Zündung für die Idee, die Flamme wirklich als Werkzeug herzunehmen und das Ganze weiter auszuspinnen. Und so sind dann die Brandobjekte entstanden.
Ja, also man kann zu deinen Brandobjekten noch sagen, dass also diese Art von Kunstwerken deinen experimentellen Ansatz zeigt in der Kunst und deine Faszination für die Verbindung von traditionellen Materialien mit unkonventionellen Methoden. Holz ist ein traditioneller Malgrund auch in der Vergangenheit gewesen. Und deine Nutzung von dem Flammenwerfer verleiht deinen Werken eine gewisse Dramatik und auch eine Unvorhersehbarkeit, weil man weiß ja nicht im Endeffekt vor Beginn des Verbrennens, was im Detail entstehen wird. während dieses rote Leuchten, das dann hinten dran sitzt, eine zusätzliche visuelle Dimension hinzufügt.
Ja, die Unvorhergesehenheit passiert auch manchmal beim, also vor dem Verbrennungsvorgang beim Sägen mit der Kettensäge. Also das kann man zum großen Teil mit einer Kettensäge kann man sehr fein arbeiten, das kann man schon sehr gut steuern, aber bei meinen gespaltenen Brandobjekten, also die zweiteiligen Arbeiten, die breche ich am Schluss mit einem Spalteisen auseinander. Also die werden größtenteils eingesägt und an einer Stelle bleiben die noch zusammen und dann spalte ich die und dadurch reißt das Holz ja sehr unberechenbar und das finde ich unheimlich spannend, den Prozess, weil der ehemalige Baum, das, was ja die Grundlage für das Kunstwerk darstellt, das Stück Holz, das ist für mich dann in dem Moment wieder irgendwo viel lebendiger, als wenn ich das einfach so durchsägen würde, wie ich das denke, sondern der Baum bricht dann eben so, wie er gewachsen ist ursprünglich mal. Und ja, da sage ich jetzt noch so viel dazu, dass ein Baum für mich nicht einfach irgendwas ist, also Holz ist für mich nicht einfach irgendein Material, mit dem man machen kann, was man will, also kann man schon mit entsprechenden Werkzeugen, aber ich kalkuliere eigentlich immer den Baum, so wie er gewachsen ist, als eigenständiges Lebewesen in meine Arbeit mit ein. Und der soll dann auch durchaus so brechen, wie er will, und wenn dann ein Stück wegbricht, das ich eigentlich noch dabei haben hätte wollen, dann akzeptiere ich das als den Beitrag, den der Baum zu dem Kunstwerk leistet.
Gut, vielleicht darf ich abschließend zu diesem Thema Brandobjekten noch, was mich also wirklich dann beim Betrachten der Bilder auch oder der Arbeiten aufgefallen ist, dass du mit dieser Kombination zwischen Feuer, Holz und Farbe eine für mich einzigartige Ästhetik schaffst, die mich als Betrachter schon herausfordert und auch fasziniert. Und die Brandobjekte laden auch, möchte ich sagen, dazu ein, sich Gedanken zu machen über das Spiel von Licht und Schatten, sowie über die Vergänglichkeit und auch diese Transformation von Materialien nachzudenken.
Ja, die Brandobjekte, die leuchten im Hintergrund, aber was noch viel intensiver einen direkt anstrahlt, wenn man hier reinkommt, sind ja deine Kraftfelder. Wie lange arbeitest du schon an dem Zyklus und gibt es Hintergründe, Beweggründe, die dich da bei den Werken besonders faszinieren?
Also die Kraftfelder sind eigentlich der erste Bilderzyklus, den ich begonnen habe, nachdem ich mich von der gegenständlichen Malerei irgendwann verabschiedet habe. Das war Mitte 20 bis 30 ungefähr. Damals habe ich angefangen zu erkennen oder glauben zu erkennen, dass das Leben mehr ist als das, was wir mit den Augen sehen können. Also das Spektrum ist ja riesig. Nicht nur unsere anderen Sinne, die wir haben, sondern ich gehe davon aus, dass, also wenn man überlegt, dass im Universum, jetzt hole ich ganz weit aus, im Universum wirklich alles nur Energie ist. Also wir stehen jetzt hier auf dem Fliesenboden. Unten drunter ist wahrscheinlich der Keller. Und wir können hier bloß stehen, weil die Atome in den Fliesen und im Beton zueinander halten. Da gibt es ja den berühmten Vergleich. Ein Atom ist ein Reiskorn auf dem Anstoßpunkt in einem Fußballstadion und außen auf den Zuschauerrängen flitzen die Elektronen rum. Und dazwischen ist nichts. Nur Energie. Und die Energie, um die geht es dann letzten Endes sogar in meiner Malerei. Das ist jetzt klingt jetzt wie ganz weit hergeholt, ist aber wirklich so irgendwie in meinem Denken drin, dass eigentlich um uns herum seit dem Urknall alles ein Riesenwunder ist, das wir halt oft gar nicht wahrnehmen, weil wir so mit unserem Alltag beschäftigt sind. Aber eigentlich müssten wir die ganze Zeit bloß mit offenem Mund rumstehen und staunen. über diese Energie, die alles am Laufen hält, die uns beieinander hält, die zwischen Menschen ist, die zwischen den Dingen ist, zwischen Atomen bis hin zu allem einfach. Also das ist eigentlich schon ein Aspekt in meinem Denken, der mich jeden Tag, wenn ich drüber nachdenken sollte, immer wieder fasziniert und der in meiner Kunst so als Hintergrund irgendwie immer wieder auftaucht oder die Grundlage bildet eigentlich.
Absolut faszinierend. Und die Energie verarbeitest du quasi dann in deinen Kraftfeldern?
Ja, also ich versuche das irgendwie zu zeigen. Also jetzt muss man dazu sagen, dass die ursprünglich sind die Bilder komplett in der Leuchtfarbe bemalt und erst dann überdecke ich größtenteils die Fläche nochmal mit Ruß. So, da kommt jetzt wieder die Energie rein. Der Ruß stammt aus meinem Atelierofenrohr, hat mir also vorher schon mal Wärme und Energie gegeben und den verwende ich. Ich könnte mir ja auch kaufen oder schwarzes Pigment kaufen, will ich aber nicht. Ich will den Ruß, der mir vorher Wärme gegeben hat, verwenden. Und mit dem Ruß übermale ich dann die leuchtrote Farbe, die man eigentlich gar nicht ertragen würde, wenn der Ruß nicht drüber wäre. Und dadurch sind dann irgendwie zwei Pole des Lebens, meiner Ansicht nach zumindest, in so einem Bild drin, nämlich die Leuchtkraft, also so die Lebensenergie schlechthin, ist für mich ein Symbol dafür, die leuchtenden Farben einfach. Und der Ruß, der eigentlich was Totes ist, was Vergänglichkeit symbolisiert eigentlich. Und das beides bringe ich in ein Bild zusammen. Und dadurch wird es eigentlich erst erträglich, weil also das Leuchtrot vorher oder die Leuchtfarbe gar nicht so wirklich erträglich wäre. Also das ist das, was da gedanklich dahinter steckt.
Jetzt fällt mir dazu noch eine Anmerkung ein. Könnte man sagen, dass du jetzt wirklich jetzt mit dieser Verwendung dieses natürlichen Materials Ruß deine tiefe Verbundenheit zur Erde und zur Umwelt ausdrückst? Und dass deine Kraftfelder auch eine kritische Reflexion des Menschen über die Natur sein könnte?
Ja, das steckt schon mit drin. Und zwar, man könnte so sagen, ich bin gerne im Wald, halte mich wahnsinnig gerne im Wald auf, weil ich die Stimmung, den Geruch, die Geräusche einfach unheimlich gern mag. Ja, da entsteht dann auch so ein Verbundenheitsgefühl mit der Natur und mit allem. Also das erdet mich, bringt mich zur Ruhe. Und es ist sicher jedem schon mal aufgefallen, wenn er durch den Wald geht, dann plötzlich irgendwo die leuchtfarbenen Kreuze oder Zeichen an den Bäumen, die von der Forstwirtschaft gemacht werden, damit klar ist, welcher Baum rausgenommen werden muss und wo das Rückefahrzeug hinfahren muss und so. Und das ist dann so typisch Homo sapiens, so typisch Mensch, der da eingreift. Und das hat auch mit mir zu tun, weil ich ja mit Holz heiz. Also ich bin ja selber der quasi zerstörend eingreift in die Natur, obwohl er eigentlich am liebsten in der Natur einfach nur sein will und mit der Natur eins sein will. Also da ist so ein Widerspruch in mir eigentlich, den ich auf die Art künstlerisch verarbeite, kann man kaum sagen, aber halt irgendwie thematisiere und sichtbar mache.
Ich denke, das ist der Ansatz, der uns Hörer und den Zuhörern schon auch weiterhilft, auch wenn er anfänglich etwas theoretisch klingt, aber es drückt trotzdem diese tiefe Verbundenheit für mich aus. Ich habe nur noch für mich, wenn ich darf, eine Frage an dich, Klaus. Ich meine, du lebst in einem, ich habe es in der Einführung gesagt, in einem Baderhaus. Jetzt wissen natürlich nicht viele Menschen, was ein Baderhaus ist. Bader war ja früher ein Beruf, also es war mehr als ein Friseur, es war ein Zähnezieher, es war jemand, der kleine Verletzungen behandelt hat. Und Lauterhofen ist, glaube ich, auch schon knapp 1000 Jahre alt.
Und 1300 sogar.
1300 Jahre alt.
Nächstes Jahr.
Und das Baderhaus, weißt du, aus welchem Jahrhundert es stammt?
So genau weiß man es nicht, aber ungefähres Baujahr ist 1760, so in etwa, oder 1780. Es gibt keine genauen Unterlagen bei so alten Häusern.
Ja, ich habe das Vergnügen gehabt, dich schon mal dort zu besuchen. Es ist eine Stimmung, die wirklich das Haus wirkt, ist jetzt nicht modernisiert in dem Sinn, dass man es auf den neuesten Stand auch der Technik gebracht hat. Natürlich gibt es Elektrizität, aber es ist einfach die Faszination des Alten, ist spürbar, man kommt rein. Was macht es für dich aus? Was hat es für deine Kunst und für dich zu bedeuten, in so einem jahrhundertealten Gebäude zu leben? Könntest du deine Werke auch in etwas komplett Neuem schaffen, in einem neuen Umfeld?
Oh je, das ist eine gute Frage. Also ich bin dann immer irgendwie positiv überrascht, wenn ich meine Arbeiten in so einem White Cube-ähnlichen Räumen sehe, wie bei dir in der Galerie. Da wirken die wieder plötzlich ganz anders. Aber ich glaube, dass also 30 Jahre in so einem alten Haus, in dem es quasi keine einzige wirklich hundertprozentig gerade Wand gibt, dass einen das schon irgendwie prägt. Obwohl ich ja jetzt in meinen Arbeiten sehr oft den rechten Winkel irgendwie verwende, trotzdem, glaube ich, prägt mich das Leben in dem alten Haus schon sehr, auf eine ganz unterschwellige Art wahrscheinlich. Aber ehrlich gesagt habe ich über die Frage so exakt noch nie nachgedacht, weil es für mich so selbstverständlich ist irgendwie. Vielleicht kannst du das präzisieren. Hast du einen Verdacht?
Einen Verdacht in dem Sinn habe ich nicht. Ich wollte eigentlich bloß hören oder wissen, ob deine Arbeiten auch vom Gedanken her, hat es einen Einfluss gehabt auf dich, dieses Alte, dieses doch, du sagtest vorhin, es war rechter Winkel, ein berühmter Malerkollege von dir hat mal gesagt, dass die rechte Linie oder dass die gerade Linie eigentlich gottlos ist, weil sie in der Natur nicht vorkommt. Also in dem Sinn ist es definitiv so, weil dein Haus ja auch nicht diese gerade Linie hat und du dich bei deinen Brandobjekten und auch bei deiner Malerei ja oft von dem natürlichen Material leiten lässt und diese rechte Linie und dieser rechte Winkel eigentlich nicht vorkommt, sondern eher in deinen grafischen Arbeiten wie deinen Digitaldrucken, die du magst, deine Bildbearbeitung, wo also wirklich dann es ein, wo man sagen kann, da hat es einfach von dem Computer vorher bestimmt eigentlich, da ist sie fast natürlich, also im technischen Bereich, die gerade Linie und das Rechteck.
Ja, bei den Drucken aus dem Computer finde ich eben die Rasterhaftigkeit auch als Symbol irgendwie wieder für uns technisierte Menschen und unseren Umgang mit der Welt in technisierter Form. Der rechte Winkel in meinen Bildern ist ja nur annähernd rechter Winkel, weil ich ja das Freihand mache und kein Lineal verwende. Und dadurch, das ist, glaube ich, das, was du jetzt meinst, vermute ich, dass das trotzdem lebt oder lebendig ist, wenn ich schon rechte Winkel mache, manchmal. Ja, also das stimmt. Ich glaube schon, dass das insofern durchaus einen Einfluss hat. Und ich kann ja bloß vermuten, wie ich mich entwickelt hätte im Leben, wenn ich in einem modernen Haus mit hundertprozentig geraden Wänden und dicht schließenden Fenstern und perfekter Heizung leben würde. Keine Ahnung, was aus mir geworden wäre.
Ja, ich denke, wir haben jetzt dieses Thema des Einflusses auf die Umgebung, auf den Künstler genügend eruiert und auch besprochen. Abschließend von meiner Seite vielleicht denke ich schon, dass es einen Einfluss hat, wo man lebt, wie man lebt und was man dann daraus macht und tut.
Ja, vielleicht noch ganz kurz. Wir haben jetzt gerade gehört, dass da digitale Arbeiten auch mit drin sind, was ja dann quasi auch wieder der Kontrast ist zu den ganz natürlichen Werkstoffen, die du verwendest. Aber vielleicht nochmal als Klarstellung für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen, das sind keine reinen Drucke, sondern meistens ja zumindest überarbeitet oder als Hintergrund. Welche Werkreihen sind denn da, wo du sagst, da arbeitest du auch mit digitalen Sachen?
Also das sind die Lebenszeichen, das sind Digitaldrucke, die aus Baummarkierungen im Wald entstanden sind und dann so mandalaartig sind. Und zum anderen sind es dann die Hintergründe hinter den Matrixbildern. Das sind Muster aus dem Computer, die einfach nur die leuchtrote Farbe, auf die sie gedruckt sind, irgendwie abmildern sollen und das Ganze so rasterhaft halt technisch, menschlich darstellen.
Super. Ja, du arbeitest ja an vielen Zyklen, du bist ja weit interessiert und experimentierfreudig. Was dürfen wir denn in Zukunft von dir sehen? Arbeitest du weiter an bisherigen Zyklen oder hast du auch neue Ansätze, die du bald verfolgen möchtest?
Also ich habe keine neuen Pläne in dem Sinn. Was ich weiß, ist, dass ich an den Zyklen, an denen ich bisher gearbeitet habe, weiterarbeite und an welchen Zyklus ich wann weitermache, das entscheide ich oft sehr spontan oder es ergibt sich dann so aus der Arbeit raus. Also so eine richtige Prognose kann ich da gar nicht geben.
Okay. Vielen Dank, lieber Klaus, für das offene und inspirierende Gespräch. Es war wirklich sehr schön, mehr über dich und deine Arbeit zu erfahren und die Hintergründe, was auch dahinter steckt, die Geschichten hinter den Werken sind ja auch das, was die Kunst dann ausmacht. Und an unsere Zuhörer da draußen, Zuhörerinnen, auch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, euch hat dieses Gespräch auch viel Freude bereitet und wir hören uns beim nächsten Mal beim Art Talk Neumarkt.
Auch ich möchte mich bedanken bei Klaus Schuppe, unserem Künstler, und ich bedanke mich auch bei Sabrina für die Moderation und ich würde mich freuen, wenn Sie die Arbeiten oder unsere Zuhörer, Sie als unsere Zuhörer, die Sie arbeiten, auch mal live sehen könnten, live sehen möchten, sind Sie herzlich in die Galerie eingeladen.